Es ist wieder der schönste Tag der Woche. Es ist wieder der Dienstag. Und schon huscht Stefan Kretschmer ein Lächeln übers Gesicht. Ich grüße dich, mein Lieber.
Einen schönen guten Morgen, Herr Schmidt-Sommerfeld, auch zu so früher Stunde. Also es ist ja wirklich früh, wir zeichnen um 8.30 Uhr heute Morgen schon auf. Ich freue mich, dich so gut gelaunt um diese Zeit schon zu sehen, weil, wie ich in vielen Podcasts und Interviews ja schon gehört habe vergangener Tage, du bist ein Nachtmensch, du bist eine Nachteule, Herr Schmidt-Sommerfeld, war ich in deinem Alter auch, also es sei dir gegönnt.
Du weißt, wie es ist. Normal würde ich jetzt gerade ins Bett gehen, aber für dich stehe ich natürlich auch gerne um die Zeit auf. Was ist denn, was hast du denn schon wieder auf dem Terminkalender? Darf man das wissen, warum wir so früh aufnehmen?
Ja, heute ist Dienstag, das heißt, heute ist Kampftag bei den Füchsen. Wir haben Pressegespräch um 10.30 Uhr, 11.30 Uhr Training, dann Podcast-Aufzeichnung Füchse, ebenfalls 14 Uhr. Also heute ist medialer Hochtag bei den Füchsen, kurz vor dem Final Four, was am Wochenende ansteht, worüber wir auch noch sprechen werden heute.
Oh ja, auf jeden Fall. Aber erst hast du ein Thema auf dem Herzen und ich kann euch sagen, er ist, ich würde fast sagen, geladen wie eine Schrotflinte, weil, Kretsche, die Saudis sind groß in viele Sportarten reingegangen in den letzten Jahren und Monaten. Im Handball gab es auch die eine oder andere Meldung. André Gomisch aus Melsungen ist da mal für, ich glaube, ein halbes Jahr gewesen. Inzwischen ist er schon wieder weg. Und du hast jetzt eben gesagt, die ziehen sich da jetzt wieder raus. Was ist die Problematik daran aus deiner Sicht, wenn Saudi-Arabien sich nicht um die WM bewirbt, nicht die Clubweltmeisterschaft ausrichten möchte und mit dem Handball, mit unserer Sportart Schluss macht sozusagen?
Ja, ist tatsächlich ein Thema, was mich umtreibt seit einigen Wochen, seitdem die Nachricht halt raus ist, dass sie die Clubweltmeisterschaft, also den Superglob, nicht mehr austragen werden, dass sie sich, wie du schon gesagt hast, nicht um die WM bewerben werden, was natürlich auch nach sich zieht, dass ein saudischer Kandidat sich nicht für die Nachfolge des IAF-Präsidenten bewerben wird. Und jetzt lasse ich mal die Menschenrechtsthematik bewusst außen vor. Ich weiß, das kann man nicht, aber das will ich jetzt nicht thematisieren in dem, was ich zu sagen habe. Weil ich mache mir tatsächlich große Sorgen um den Handball global und generell. Weil wenn die Saudis sich zurückziehen, dann heißt das übersetzt, dass unser Sport dort keine Relevanz hat und global keine Relevanz hat, dass er für sie nicht interessant ist. Und nochmal, man kann über dieses Land denken, was man möchte, aber rein sportlich gesehen ist es ein Fenster für unsere Sportart in die asiatische Welt, in die afrikanische Welt, in die arabische Welt. Dieses Fenster wird geschlossen, wenn sie sich für uns nicht mehr interessieren. Und da wir eh schon ein Problem haben, ein globaler Sport zu bleiben, ist das keine gute Nachricht für uns als Sportart allgemein. Und ich finde, dass die Alarmglocken mit dieser Nachricht bei der EHF, als auch bei der IHF, als auch bei jedem Handballverantwortlichen und Fan läuten müssten und man jetzt mal in die Diskussion geht, wie man tatsächlich eine Vision anpackt, und wie man eine Vision entwickelt, globaler zu werden, weil das müssen wir, um relevant zu bleiben. Ansonsten wird's unsere Sportart, selbst wenn wir in unserem Deutschland Handballsaft schmoren, in 10 Jahren nicht mehr geben. Dann ist das wie im Feldhandball, dann sind wir Geschichte, überspitzt formuliert. Und das muss man natürlich unter allen Umständen versuchen zu vermeiden, mit allen Mitteln.
Was sind denn Möglichkeiten, Kretsche? Was kann man da machen? In Gespräche gehen mit anderen asiatischen, afrikanischen, arabischen Ländern? Oder was würdest du sagen, muss vor allem von IAF und EAF aus passieren, von den Verbänden?
Also man muss grundlegend umdenken, vor allem bei der IAF. Das heißt in meinen Augen, die Zeiten, in denen bei jeder Handball-Weltmeisterschaft Geld verdient wird, sind vorbei. Die IAF sitzt nach meinen Informationen auf 250 Millionen Vermögen, was sie auf der hohen Kante zu liegen haben. Das ist eine Menge Geld. Das heißt, wenn man global werden möchte, relevant bleiben möchte, dann muss man es folgendermaßen machen. In meinen Augen, mein Vorschlag, man nutzt eine WM zum Geld verdienen und die darauffolgende WM muss man Geld investieren. Das heißt, man muss in Regionen, in Länder gehen, wo der Handball nicht so populär ist. Nach Südamerika, nach Asien, nach Afrika, muss dort eine Weltmeisterschaft austragen, von mir aus zu jedem Spiel Hunderte oder Tausende von Freikarten verteilen, damit man die Kids in die Halle bekommt und die Menschen sehen, was wir für einen tollen Sport haben. Also alle 2 Jahre muss eine Weltmeisterschaft stattfinden unter der Prämisse, wir investieren dort in den Handball, damit wir global uns präsentieren und relevant bleiben. Man kann nicht immer sagen, okay, wir verdienen mit jedem Turnier Kohle, 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 geben es alle 2 Jahre nach Deutschland, wenn nicht direkt nach Deutschland, dann als Co-Ausrichter, weil das wird der Tod unserer Sportart sein. Und in Europa ist es ähnlich. Auch dort müssen wir Europameisterschaften wieder in Regionen geben, in den Balkan, nach Osteuropa, wo wir den Handball entwickeln wollen. Wir müssen Geld investieren. Das ist ganz wichtig. Das eingenommene Geld, was wir haben, vor allem aus deutschen Turnieren natürlich oder aus Turnieren, die funktionieren, müssen wir investieren. Der zweite Schritt ist auch ganz wichtig. Die IAF oder wer auch immer auf einem gewissen finanziellen Berg an Geld sitzt, ich formuliere es mal überspitzt, muss das Geld in die Hand nehmen und sie müssen mit, ich will jetzt keine Namen nennen, von irgendwelchen Marken oder Firmen, mit einer großen elektronischen Firma sprechen und ein PlayStation-Spiel oder ein relevantes Computerspiel in Auftrag geben, welches weltweit vertrieben wird. Das muss eine grundlegende Prämisse unserer Sportart sein, wo wir auch einen hohen Betrag, einen hohen finanziellen Betrag investieren, um dort Kids abzuholen, um dort relevant zu bleiben. Da können wir nicht warten, bis diese Firma auf uns zukommt. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil wir eben global nicht relevant sind, sondern wir müssen dort den ersten Schritt machen. Alles ganz, ganz wichtige Ansätze, wo wir sagen, die Zeit des Geldverdienens ist im großen Stile und ausschließlich vorbei. Die Zeit der Investitionen in den nächsten Jahren muss auf jeden Fall eingeläutet werden und sich die Waage halten. Ganz, ganz wichtig, um relevant zu bleiben.
Ich finde das mega, dass du das so vertrittst. Ich treibe mich ja in ein paar Sportarten rum und ich klammer mal den Football aus, das ist alles ein bisschen anders strukturiert. Ich nehme alle Sportarten ein bisschen so wahr, dass jeder sagt, boah, wieso, die Kohle sprudelt doch noch. Ich ziehe jetzt mein Zeug da raus, das können wir ruhig noch ein paar Jährchen so machen und dann ziehen wir alle weiter und zumindest ich habe meine Schäfchen im Trockenen. Kretsche.
Ja, das können wir auch noch ein paar Jahre so machen, Schmizo. Aber ganz ehrlich, wir regen uns heute schon darüber auf, dass wir keine globalen Sponsoren haben.
Ja.
Wir fragen immer danach, was ist denn mit unserer Überregionalität? Warum bewegen wir uns dann auch im Partnerbereich, im Sponsorenbereich immer eher regional als Sportart Handball oder als Handball-Bundesligist? Na, es ist einfach so, weil wir global nicht relevant sind. So all die Gespräche, die ich auch führe mit großen Firmen, laufen genau darauf hinaus. Und deswegen entscheiden sich die Saudis für Tennis, für Golf, für Fußball im ganz großen Stil. So. Und wir als Handball können nicht sagen, schade, das war's jetzt für uns. Wir müssen mal gucken, dass wir da in den Orten, wo wir noch Geld verdienen, weiterhin Geld verdienen und die Sau weiter, die Kuh weiter melken. Nein, die Sau weiter melken wäre jetzt ein bisschen schwierig.
Ja, jetzt wissen wir, warum die Füchse nicht so viel Geld haben, weil Kretsche versucht, Schweine zu melken. Natürlich überhaupt nichts mehr rum.
Schweine im Weltall am besten. Ach meine Fresse, jetzt driften wir ab. Wollen wir nicht über das Weltall reden? Reden wir über die Erde, Herr Schmidt-Sommerfeld. Und da sage ich, um für solche Partner auch relevant zu werden, müssen wir als Sportart überregional relevant werden. Und das treibt mich echt um, weil ich viele Gespräche auch mit Firmen führe, die genau auch in diese Richtung gehen. Wir können uns natürlich dafür feiern, was die Bundesliga für ein Erfolgsprodukt ist und wie super wir hier alle sind und was die EM in Deutschland für ein Erfolgsprodukt ist. Und klar, aus deutscher Sicht sieht das alles großartig aus. Aber in Zukunft findet jetzt das Euroleague-Final vor in Deutschland statt, das Champions-League-Final vor findet in Deutschland statt. Es findet alles irgendwie in Deutschland statt und dann wird es die Sportart bald nicht mehr geben. Also das ist einfach zu kurz gedacht und überhaupt nicht visionär. Und für mich ist das extrem, extrem, extrem gefährlich. Ja, sieht nur wahrscheinlich keiner so.
Nee, das glaube ich nicht, dass das keiner so sieht wie du. Also ich finde das sehr gut, dass du den Punkt mal so vehement gemacht hast. Wäre denn denkbar, dass du irgendwas übernimmst, EAF, IAF-mäßiges, dass du dich da einbringst? Nee, das meine ich jetzt wirklich nicht als Witz.
Ach, Herr Schmidt-Sommerfeld, wo willst du mich denn noch überall immer ins Gespräch bringen? Was soll ich denn alles immer machen? Sag doch mal.
Ja, vielleicht müssen dann auch im Sinne des Handballs die Füchse ein Stück auf dich verzichten und du musst eine Ebene höher, um diese Sachen voranzutreiben.
Aber die Idee liefere ich doch jetzt schon. Jetzt muss doch im Prinzip der Weltverband darauf reagieren.
Wenn du eine Idee lieferst, dann muss der Weltverband reagieren. Ich weiß nicht, ob das so einfach ist, Kretsche.
Ich tauge in erster Linie als Visionär und Ideengeber, Herr Schmidt-Sommerfeld. Bei uns im Berliner Verein, den Füchsen Berlin, ist es in der Regel dann auch so, dass mein Geschäftsführer, der Herr Hanning, es dann umsetzt. So. Also.
Okay, der macht die Arbeit.
Allerdings, auf ganz hohem Niveau, muss man ehrlich sagen. Also was Bob wegarbeitet, das sehen die meisten ja auch nicht, muss man ja auch mal ehrlich sagen. Das ist schon unfassbar, unglaublich. Und wenn ich immer mit irgendwelchen Ideen komme oder Vorschlägen komme, dann ist die erste Frage meistens, ja, und wie setzen wir das um? Ich sage, das ist doch deine Aufgabe, Bob, jetzt bitte. Und dann macht er sich Gedanken und mit unserer Geschäftsstelle zusammen, wo wir gute Leute haben, setzen da schon viele Sachen auch um, aber ja, ich bin jetzt nicht der Umsetzer.
Du als EHF-Präsident, Bob als IHF-Präsident, wäre das denkbar?
Alter. EHF-Präsident, nein. Ich sag dir ganz ehrlich, das wäre wahrscheinlich nicht meine Welt. Also ganz vorne als Galionsfigur eines Verbandes oder einer ganzen Organisation. Boah, da würde ich mich so aufreiben, würde mich so aufregen, da müsste ich so viele Termine machen, die ich jetzt nicht so gut finde. Wenn ich mich auf den kreativ voranbringenden Teil konzentrieren könnte und so in so einer, keine Ahnung, Brainstorm-Taskforce, da bin ich gut aufgehoben, da bin ich nicht schlecht. Und das auch umzusetzen mit Netzwerk und so weiter, da bin ich auch nicht schlecht, mit meinem Netzwerk, da bin ich auch nicht schlecht, um das auch einzufordern, alles klar. Aber Präsident, Alter, da bin ich genau der Falsche, Herr Schmidt-Sommerfeld, das ist so ein schwieriger, müder, kräftezehrender Job.
Ich verstehe.
Nee, das wäre nicht.
Du hast Visionen, arbeiten sollen andere.
Nein,
ich hab dich schon verstanden. Du möchtest einfach weiter die Kuh durchs Dorf treiben und die Sau melken.
Nein.
Das ist dein Plan.
Lass es mich so formulieren. Ich arbeite schon gerne und ich arbeite echt auch hart. Das ist keine Frage. Aber ich habe echt keine Zeit mit unnützen Gesprächen und mit Smalltalk zu verbringen, der zu nichts führt. Das ist so eine Lebensmaxime von mir geworden. Sicherlich, manchmal muss man Gespräche führen, wo man denkt, oh, schwierig. Das gehört auch zum Job manchmal dazu, wenn man auch ein Gespräch führt, was zu nichts führt im Nachhinein. Aber ich habe wirklich keine Zeit, mich mit unnützen Terminen zu beschäftigen oder im Sinne des Smalltalks jemanden zu besuchen oder mit jemandem zu reden. Also das kann ich in meinem Leben nicht mehr gebrauchen.
Okay.
Deswegen freue ich mich jeden Dienstag auf das Gespräch mit Ihnen, Herr Schmidt-Sommerfeld.
Jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt wissen alle, wie viel Arbeit Christian Seifert investieren musste, dass wir zwei hier zusammensitzen, dass du dir zumindest für den Smalltalk Zeit nimmst. Das weiß ich sehr zu schätzen. Kretsche, wir haben noch eine Menge, sagen wir mal, handballerischere Themen. An dem anderen bleiben wir übergeordnet, würde ich sagen, so alle paar Wochen mal dran, weil ich das sehr spannend finde, ob es da irgendwelche Entwicklungen gibt. Der Hammer im deutschen Handball ist, dass Juri Knorr wohl nach Aalborg, nach Dänemark geht. Wann wissen wir noch nicht, aber das ist passiert, scheint so gut wie fix zu sein. Das ist für mich, Kretsche, schon, boah, ich mag den Juri sehr. Ich könnte diese Erklärung, vielleicht ist es die Flucht aus Deutschland raus sozusagen vor der Aufmerksamkeit, das könnte ich irgendwie auch verstehen, aber trotzdem, ich kann mich noch gar nicht anfreunden mit dem Gedanken, dass so Deutschlands Handballstern nicht mehr in der HBL spielt.
Ja, zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Das eine ist das HBL-Herz, was natürlich den Superstar des deutschen Handballs gerne in unserer Liga sehen würde. Erst recht im Hinblick auf die WM 2027 im eigenen Land. Natürlich ist das natürlich das Aushängeschild Deutschlands, der Typ, worum sich momentan am meisten dreht, womit sich die Fans am meisten identifizieren, wenn man sieht, was da los ist, wenn Juri in die Halle kommt, Selfie-Anfragen, Interview-Anfragen, Autogramm-Anfragen. Das ist eines der großen Aushängeschilder des deutschen Handballs. Das andere Herz ist, mich persönlich in ihn reinzuversetzen, wie er als Mensch tickt und was das für ihn dann dementsprechend bedeutet. Und ich glaube, so wie er als Mensch ist, und was er gerne im Leben hätte und erwartet, ist der Schritt absolut nachvollziehbar. Weil der Druck, den er hat, sowohl in der Nationalmannschaft als auch bei den Rhein-Neckar-Löwen, ist für ihn, so wie er sein Leben leben möchte, zu groß. also den er sich selbst auferlegt. Er ist der Spieler, um den sich alles dreht, sowohl bei der Nationalmannschaft als auch bei den Rhein-Neckar-Löwen. Er ist der Spieler, der den meisten Druck verspürt, der unterm Brennglas im Prinzip beobachtet wird von den Medien, der dann auch immer die meiste Kritik kassiert, wenn es für die Nationalmannschaft nicht so läuft oder auch für die Rhein-Neckar-Löwen nicht so läuft. Und ich glaube, das ist alles zu viel. Das will er alles nicht. Er möchte das nicht. Er möchte gerne Verantwortung übernehmen. Er möchte auch gerne Aushängeschild des deutschen Handballs sein. Da weigert er sich, glaube ich, nicht. Aber dieses absolute Superstar, diesen absoluten Superstar-Fokus, den will er, glaube ich, nicht. Und da geht er dann vielleicht den Weg nach Aalborg, was für ihn dann Sinn macht, nicht mehr ganz so im Fokus zu sein. Also aus menschlicher Sicht, wenn ich mich in ihn reinversetze und glaube zu wissen, wie er tickt, kann ich das nachvollziehen. Leider für die Liga.
Ich habe auch das Gefühl, er spürt diesen Druck auf seinen Schultern sehr. Er macht sich selber wahrscheinlich noch mehr, als alle anderen ihm überhaupt machen. Ich weiß gar nicht, müssen wir jetzt mit der deutschen Öffentlichkeit schimpfen sozusagen, dass wir ihm zu viel, wir ja auch, dass wir ihm alle zu viel aufgebürdet haben. Du weißt noch, wie es war, als ihr in Harzblut mal gewisse Sachen kritisiert habt bei der EM jetzt gerade. Ich weiß nicht, müssen wir uns hinterfragen, ist Juri dann einfach nicht der Typ, so wie du es skizziert hast? Ich bin immer noch ein bisschen ratlos, weil ich es trotzdem schade finde. Es muss ja nicht ein Automatismus sein, dass jeder unserer guten Spieler hier spielt, aber ich finde das schon trotzdem, ich fände das einfach hart, so jemanden zu verlieren und frage mich, ob wir dann irgendwas anders machen müssen in unserem Umgang mit so einem Menschen.
Also wenn ich ehrlich bin und mal unsere Verhältnisse mit amerikanischen Verhältnissen oder englischen Verhältnissen vergleiche, dann sind wir ja nicht die Kritiknation Nummer eins. Also ich glaube, das, was wir machen, machen wir immer noch mit Bedacht und Zurückhaltung. Ich denke nicht, dass wir irgendjemanden persönlich angreifen oder dass wir irgendjemanden zu sehr kritisieren. So, dass wir das tun, gehört auch zu unserem Job. Das auszuhalten, gehört auch zum Job des Nationalspielers oder auch zum Job des Profis. Und ich finde, dass in Deutschland das nicht übertrieben ist, weder von uns noch von der allgemeinen Journalie, um dein Lieblingswort mal wieder zu benutzen. Na klar, ist er schon im Fokus. Er ist der Superstar. Er ist
zum smart. Schweinemelken, was die Journalie teilweise da macht mit den Leuten, sage ich dir ganz offen.
Mein Papa hat immer gesagt, es ist zum Mäusemelken. Das muss ich ehrlich sagen.
Du hast den Transfer hinbekommen, Kretschel.
Das muss ich ehrlich sagen, in Anbetracht des Gesprächs von heute, muss ich da auch mal drüber nachdenken, was er damit meinte, eventuell zum Mäusemelken. Ich habe das immer als gegeben hingenommen, wenn er das gesagt hat. Na klar, melkt man Mäuse.
Ist also noch nie Mäusemilch getrunken. Ganz noch feines nie. Aroma.
Ja. Na ja gut, von Mäusemilch zu Löwenmilch. Also zurück zu Juri Knorr.
Ja.
Ich glaube nicht, dass die Kritik überzogen ist. Man muss Sachen klar ansprechen. Das muss man als Profi auch zu einem gewissen Maß aushalten. Ich glaube nicht, dass es irgendwann persönlich war oder dass man persönlich verletzend vorgegangen ist in Deutschland. Wenn du so einen Superstar auf der Hand hast und geliefert bekommst wie Juri Knorr und siehe letzte Weltmeisterschaft, wo er sich in diesen Status katapultiert hat, dann ist er unter besonderer Beobachtung. Dann ist er ein Ausnahmetalent. Und das ist ja ohne Zweifel. Also ist er auch der am meisten Kritik bekommt, wenn es mal nicht so läuft. Keiner weiß das besser als ich. Und er ist auch der am meisten gelobt wird, wenn es läuft. So, das ist nun mal das Schicksal des Superstars oder der Superstars. Und dann ist die Frage, wie gehst du selbst damit um? Wofür entscheidest du dich selbst im Leben? Und wenn Juri dann sagt, okay, das ist mir zu viel, ich will das nicht und fühle mich hier auch gerade nicht wohl, dann ist das eine menschlich nachvollziehbare Entscheidung, die völlig in Ordnung ist. Warum soll er nicht diesen Weg gehen aus seiner eigenen persönlichen Sicht? Ich finde es persönlich natürlich schade, weil er damit aus der Liga geht und ein deutscher Superstar dann mal den anderen Weg geht.
Ja. Wie ist es denn sportlich zu sehen, Kretscher? Also, dass er international spielen muss, sind wir uns, glaube ich, einig. Muss es Champions League sein? Kann es auch European League sein? Warum ist da kein anderer deutscher Verein? Also irgendwie, wir haben mit Flensburg diese dänische Enklave, wir haben mit Kiel eine skandinavische Enklave. Wäre es nicht mal da möglich bei einem der beiden Vereine, dass die sagen, ey, wenn der Mann auf dem Markt ist, dann ist der unser wichtigster Mann auf der Mitte da jetzt mal ein Deutscher?
Auch da wieder zwiegespalten. Also ich bin auch da wieder sehr ehrlich zu dir, Herr Schmidt-Sommerfeld, wie eigentlich jeden Dienstag. Ich finde das gar nicht so schlecht, wenn ein deutsches Talent, er ist ja immer noch ein Talent, ist ja noch sehr jung, auch mal den anderen Weg geht. Wenn ein deutscher Star auch mal nach Barcelona geht, wenn ein deutscher Star auch mal nach Aalborg geht, wenn ein deutscher Star wie Andi Wolf auch mal nach Kielce geht. Weil ich glaube, sportlich ist das gut, auch wieder für die Nationalmannschaft. Wenn jemand mal international Erfahrungen sammelt auf einem ganz anderen Gebiet, sich auch menschlich mit Sicherheit weiterentwickelt, als immer nur im deutschen Saft zu schmoren. Wir hatten das Thema vorhin schon. Bundesliga kennt jeder und jeder weiß, woran er ist. Ich glaube, diese internationale Erfahrung, um einen anderen Blickwinkel zu bekommen, kann auch im Hinblick auf die deutsche Nationalmannschaft und die Zukunft der deutschen Nationalmannschaft nicht schaden. Manchmal wünschte ich mir, dass viele jüngere Spieler den Weg auch mal gehen und auch mal eine andere Erfahrung. Und wenn es nur für 1-2 Jahre ist, im Ausland mal sammeln. Schaden kann das nicht, auf keinen Fall. Mhm. Und gerade wenn man in Dänemark vielleicht auch mal in die Schule geht und dort mal die Nachwuchsförderung genießt oder vielleicht jetzt auch mal nach Aalborg geht wie Juri Knorr, obwohl der Trainer ja Mike Machulla sein wird, deutscher Trainer, bekommt man mal einen anderen Blickwinkel. Das kann nicht schaden, kann grundsätzlich nicht schaden.
Ja, ich hätte lieber, dass die Dänen hierher kommen und Deutsche werden, aber gut, du schickst unsere Deutschen nach Dänemark, da sind wir dann.
Ich schicke ihn auch da nicht hin.
Hast du auch eben gemacht. Ist auch toll, wenn mal ein junger Kerl nach Dänemark geht. Super, schick den Gitzel am besten auch noch zurück. Ist auch alles wunderbar. Lass uns über das Final Four reden. Der Super Bowl des Handballs steht endlich vor der Tür. Samstag ist es soweit, die beiden Halbfinals. Die Füchse gegen Magdeburg. Und da habe ich was sehr Interessantes zugelesen, Kretsche, dass Benno gesagt hat, hier, ich höre immer nur Gitzel und vielleicht ein bisschen Andersson, aber da ist auch noch Masenic, der arbeitet ohne Ende, ein toller Torwart in Milosavljev. Nils Lichtlein macht einen super Job. Da würdest du widersprechen, oder? Dich verstehe ich immer so, wir sind nur Gitzel und der Rest ist nicht so wichtig.
Ja, Benno hat schon Ahnung. Ne? Also der sieht schon die Zusammenhänge.
Oh, das ist eine große Überraschung. Bennett Wiegert hat Ahnung vom Handball.
Ja, also ich meine, klar kennst du meine Meinung über Matthias Gitzel. Und das ist auch für mich nach wie vor ein überragender Spieler, wenn nicht der Beste. Aber na klar ist eine Mannschaft nicht erfolgreich nur mit einem Spieler. Dass ein Spieler die Möglichkeit hat, wie schon oft erwähnt, eine Kultur zu verändern und einen Verein voranzubringen, auf die nächste Stufe zu bringen, das sehe ich schon auch. Und das tut Gitzel auch mit uns. Aber er natürlich nicht alleine. Also wenn die anderen nicht mitziehen oder mindestens auch eine ähnliche Anführerrolle mit einnehmen, dann wirst du nicht erfolgreich sein in der Bundesliga und international schon mal gar nicht. Und deswegen gehört dazu eine ganze Menge mehr. Und wenn man sich zum Beispiel dieses Start-7-Manager-Spiel anguckt, was für mich ja schon auch relevant in der Effektivität oft ist und aussagekräftiger ist, als man denkt, bei der Punkteverteilung der Spieler und bei der Bewertung der Wichtigkeit der Spieler, dann sind, glaube ich, auf den 7 Positionen, die es gibt im Handball, 4 Füchse vorne unter den ersten 7 auf jeder Position. Mit Andersson, mit Gitzel, mit Lindberg und mit Milosavljev. Natürlich spielen die auch enorm viel, das ist ja gar keine Frage. Logisch, dass die 4 Spielzeit bekommen. Aber das sagt natürlich schon auch was aus über die Qualität dieser Spieler. Und das hat Benno, glaube ich, auch ganz gut erkannt, dass es eben nicht nur eine One-Man-Show von Gitzel ist, dass es auch eines Regisseurs wie Nils Lichtlein bedarf, damit es erfolgreich funktioniert. Und jeder in diesem Team Verantwortung übernimmt, im Übrigen auch die Rollenspieler. Jetzt auch, wo Fabi und Paul wieder zurückkommen, kann man sich eben nicht nur auf einen konzentrieren, weil es mehrere Waffen bei den Füchsen gibt.
Hat er auch gesagt, dass die beiden viel Energie von der Bank bringen. Wie schaust du denn auf dieses Match? Wir haben ja beides gehabt. Ihr habt sie in Berlin geschlagen. Sie haben euch in Magdeburg geschlagen. Ihr seid beide allein punktetechnisch die herausragenden Teams dieser Saison. Worauf wird's da ankommen? Nimm uns mal mit, Kretsche.
Alter, hör auf damit. Formulier die Frage neu.
Worauf wird's ankommen?
Das ist ja ganz neu formuliert, die Frage. Schön, Herr Schmidt-Sommerfeld.
Wer muss welches Schwein wie melken, um siegreich zu sein?
Du bist ein journalistisches Wunderkind, so nennt man dich auch in der Szene, wirklich. Übrigens, hast du das gesehen, was beim BAC Eisenach passiert ist? Muss ich kurz einwerfen. René Witte hat mir eine Tafel Kinderschokolade für dich mitgegeben.
Oh, gut, dass du es ansprichst. Finde ich sehr geil. Ich habe das Video noch gesehen und am besten hat mir gefallen, dass du ihn Rainer Witte genannt hast.
Das hat er mir geschrieben. Rainer Witte hätte ich ihm geschrieben. Was ein Fauxpas. Bitte. Alter, dafür musste ich mich mehrmals bei René Witte entschuldigen. Ehrlich, das steht noch was aus. Aber das nur nebenbei. Worauf wird es ankommen? Am Wochenende zum Halbfinale gegen Magdeburg. Ja. Also ich sage dir, Magdeburg ist nicht unschlagbar, wenngleich sie das Maß aller Dinge sind. Und du musst in dieses Spiel mit maximalem Selbstvertrauen gehen. Also du musst als erstes mal daran glauben, dass du Magdeburg schlagen kannst. Und wie Benno auch in dem Interview schon gesagt hat, ich glaube nicht, dass wir mit neuen taktischen Erkenntnissen in das nächste Spiel gegen Magdeburg gehen werden. Also beide Mannschaften kennen sich in- und auswendig. Und deswegen wird jetzt nichts Revolutionäres auf irgendeiner Seite passieren. Ich erwarte das zumindest nicht. Aber wir haben unsere Lehren aus der Vergangenheit gezogen, die Magdeburger sicherlich auch. Wir werden uns etwas vornehmen, wie wir sie verteidigen, wie wir hoffen, sie dann stoppen zu können. Die Magdeburger auch. Also ich glaube schon, dass der Respekt bei diesem Halbfinale vor beiden Mannschaften gleich groß ist. Und dass die Magdeburger uns genauso respektieren vor diesem Halbfinale, wie wir sie auch. Und ja, es ist eben nicht nur Matthias Gitzel, der funktionieren muss. In erster Linie, und das haben wir jetzt zum Beispiel auch gerade, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, bei Melsung gegen Flensburg gesehen, brauchst du eine außerordentliche Torhüterleistung. Mhm. So, das ist die Grundvoraussetzung, dieses Spiel natürlich zu gewinnen. Also da reden wir ja in jedem Spieltag über das Gleiche. Und du musst in der Lage sein, mental ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. Also du musst einfach ausstrahlen in erster Linie, wir werden dieses Halbfinale heute gewinnen. Wir wollen dieses Halbfinale gewinnen und wir haben keine Angst vor euch, obwohl ihr momentan eine überragende Saison spielt. So, das ist die Grundeinstellung, mit der du erstmal grundsätzlich in dieses Spiel gehen musst.
Also ich hätte da taktisch schon so zwei, drei Sachen, die ich am Wochenende gesehen habe, Kretsche. Wie wäre es, ohne Kreisläufer mit zwei Mittelleuten zu spielen und vielleicht mal vier Angriff-Abwehrwechsel einzustreuen? Wäre das nicht eine Option? Wer es nicht gesehen hat, das hat der TSV Eisenach gegen den BAC gemacht. Das war unfassbar. Da war Peter Walz auf einmal runter und dann spielen die da mit ihren beiden Mittelmännern und breiten Halben. Wäre das nicht was?
Ja, nicht, dass du da Magdeburg eher noch auf eine Idee bringst. Weil wenn die den vierten 1-gegen-1 Weltklasse-Mittelmann auch noch ins Spiel bringen, also wenn die auf einmal mit Klaas, Marason, Gisli Christiansson und Magnusson spielen, Alter, jetzt hast du Magdeburg auf eine Idee gebracht. Hör doch mal auf, Herr Schmidt-Sommerfeld. Was soll denn das? Das sind jetzt ungleiche Mittel.
Bennett Wiegert hat den ganzen Tag nichts zu tun, als auf meine taktischen Impulse zu hören. Genau deswegen war er so erfolgreich die letzten Jahre.
Revolutionärer Ansatz, Herr Schmidt-Sommerfeld, verdammt. Ja, für uns wäre es eher nichts. Wir sind auf Marsenic und Dari schon auch angewiesen am Kreis, dass die beiden auch die Räume schaffen für die anderen.
Könnte Marsenic Rückraum bitte spielen an der Seite von Lichtlein? Wäre das eine Option? Ein Turm und ein kleiner? Oder ist das nichts?
Marsenic hat mir tatsächlich Videos gezeigt, wie er früher halb links gespielt hat in Serbien.
Nein!
Und wie er einen direkten Freiwurf verwandelt hat. Also er hat mir seine ganzen Highlights hat er mir alle gezeigt, ehrlich. Und er war Rückraum links, Mihailo Marsenic.
Das kann ich mir bei Marsenic schon vorstellen. Er hat den anderen gesagt, so, wenn ihr den jetzt nicht reinlasst, dann breche ich euch die Arme nach dem Spiel. Also geht mal zur Seite. Das könnte natürlich funktionieren. Die Zeiten sind leider vorbei inzwischen.
Konnte auf dem Video nicht erkennen, dass er eine Vorabsprache gegeben hat.
Dann haben sie es gut verkauft. Sehr gut. Kretsche, das andere Halbfinale. Du hast schon gesagt, habe ich das ausgesprochen hier oder ich weiß gar nicht woanders. Ich habe ein bisschen bei der MT Melsung das erwartet. Die machen ein, ich muss es nochmal sagen, obszön schlechtes Spiel gegen Hamburg in den letzten Minuten. Aber sie sind dann in der Lage zu Hause, man muss sagen, dass Balenciaga wieder da war und du hast das Entscheidende schon gesagt, dass Simic einfach mal 20 Dinger hält. Aber die sind zu Hause in der Lage, Flensburg dann den Punkt abzunehmen, was euch ja übrigens auch nicht schlecht tut im Kampf um die Sicherung des Champions-League-Platzes. Ihr habt ja auch noch ein schweres Restprogramm. Also das gibt mir schon wieder Hoffnung dafür, dass dieses Halbfinale absolut irre wird. Wobei ich gespannt bin, ob sie es irgendwie schaffen, mental in eine Heimspielatmosphäre zu kommen. Weil der Versatz Melsungen zu Hause auswärts ist ja irre.
Aber wie geil sind wir hier bei Kretsche Schmiso?
Das ist der wichtigste Satz der heutigen Ausgabe.
Hast du noch unsere letzte Kretsche Schmiso Aussage im Kopf? Also unsere letzte Sendung im Kopf?
Sag nochmal, bezogen auf was?
Bezogen auf Flensburg-Melsungen.
Haben wir das da gesagt? Ich bin mir nicht mehr sicher, ehrlich gesagt.
Ich habe gesagt, Melsungen hätte natürlich eine Chance, das Spiel zu gewinnen, wenn Simic 21 Paraden hat.
Ah, nein, das hast du wirklich gesagt. Verdammt, das habe ich nicht mehr gesehen. Ja, das ist ja nicht mehr, das ist ja nicht geil, das ist ja hellseherisch, was du hier ablieferst.
Und er hat nur 20 Paraden und damit unentschieden.
Stimmt, das eine Ding von Mats Mensa hätte er halten müssen in der letzten Minute, ne? Dann wär's.
Und im Interview sagt er selber noch, naja, 21 Paraden wären besser gewesen.
Ja. Und da, Kretsche, ist das reproduzierbar? Hat das doch was irgendwie mit den Heimspielen zu tun? Ich weiß, also nicht mal du kannst in die Glaskugel wirklich gucken, ob Simic jetzt wieder 20 hält. Aber denkst du, wie man dann oft so schön sagt, ah, das wird ein ganz anderes Spiel in dem Halbfinale oder glaubst du, es wird vergleichbar mit dem Liga? Ich bin nach diesem Spiel jetzt so dermaßen noch mehr gespannt auf dieses Halbfinale.
Ja, was hat uns denn die Vergangenheit gezeigt, Herr Schmidt-Sommerfeld? Final Four ist egal. Favoritenrolle dort ist egal. Weil egal, wie groß die Favoritenrolle ist in vielen Spielen oder in vielen Begegnungen, 1 von 10 oder 1 von 5 Spielen kann der Underdog immer gewinnen in unserer Sportart. Das ist schon so oft passiert und das ist so oft möglich. Und warum nicht da beim Final Four? Sowohl in der Champions League als auch im DHB-Pokal haben wir das schon oft genug gesehen. Die Rhein-Neckar-Löwen, der TBV Lemgo, Montpellier. Das sind alles Beispiele dafür, dass an so einem Final-Four-Wochenende alles passieren kann. Und deswegen, ja, jede dieser Mannschaften, keine Floskel, kann dieses Spiel, dieses Turnier, diese 2 Spiele innerhalb von 2 Tagen gewinnen. Dazu bedarf es nur einer außergewöhnlichen Leistung eines Spielers, eines Torwarts, eines Rückraumspielers, eines Kreislaufers, was auch immer. Also wenn dort gewisse Menschen, Sportler über sich hinauswachsen und ihre Mannschaft tragen, so wie das Juri zum Beispiel bei den Löwen letztes Jahr auch gemacht hat, David Späth, der reinkam. Mhm. Also diese Final Fours schreiben ja die unterschiedlichsten und heftigsten Geschichten. Die Rolle von Christoph Teuerkauf damals bei Lemgo, wie er seine Mannschaft gepusht hat in der Halbzeit, obwohl sie schon mit 6 zurücklagen gegen Kiel und so weiter und so fort. Und Finn Zecher, der dann kommt. Also es gibt so viele Geschichten und ich bin mir sicher, dieses Final Four in Köln wird auch wieder viele Geschichten schreiben am Wochenende.
Lass noch kurz ein bisschen in die emotionale Schiene reingehen, wie das wird. Ich fand, Köln hatte einen Wahnsinnsauftakt letztes Jahr mit so krassen Halbfinals, mit diesem irren Finale Löwen gegen Magdeburg. Wir werden wieder 20.000 haben, diese 4 Fan-Ecken in der Halle. Gibt es irgendwas, worauf du dich besonders freust?
Nicht besonders, aber ich freue mich natürlich, dass wir mit den Füchsen nach langer Zeit mal wieder dabei sind. Also überhaupt bei diesem Event zu sein, ist schon großartig, Teil davon zu sein. Ich sehe, was die Fans auch planen, was die Berliner Fans auch planen, was das für sie auch für ein Highlight sein wird. Die Magdeburger Fans planen schon wieder einen Fanmarsch über die Brücke und so weiter und so fort. Oder also jeder ist da natürlich auch kreativ und es ist ein Happening der Handballwelt, ein Zusammenkommen, ein friedliches Fest, was miteinander gefeiert wird. Alle Mannschaften sind im selben Hotel. In welcher anderen Sportart wäre das möglich? Und man wird sich dort eben auch treffen, unterhalten. Also ich freue mich einfach auf dieses Wochenende allgemein, aber die Anspannung steigt. Weil wenn man da ist, will man es natürlich auch gewinnen, ist ja klar.
Kann ich verstehen. Ich dachte jetzt, die Anspannung steigt, weil wir hinten raus Harzblut machen. Kannst du dir das vorstellen? Wir 4 alle auf einem Haufen?
Das ist auch geil. Das ist mal geil. Wir haben ja da tatsächlich so ein Podium aufgebaut in so einer Loge und treffen zum ersten Mal alle live aufeinander, während Harzblut Schulter an Schulter von vor Ort aufzeichnen und über alles sprechen. Ich hoffe, dass ich nicht allzu schlecht gelaunt sein werde am Sonntagabend.
Ja, ist nicht ungefährlich, ne?
Allerdings.
Ich bin gespannt auf Mimi. Ich weiß nicht, wen er mit runterziehen wird, aber irgendwer kann ja immer nicht mehr gewinnen, wenn Mimi in der Halle ist. Im Januar waren es tragischerweise die Deutschen. Mal gucken, wen jetzt der Krausche Fluch trifft. Da bin ich
ja
gespannt.
Aber wir müssen ja allgemein auch mal erwähnen, die Vorfreude von uns als Handballfans, als auch aus fernsehtechnischer Sicht steigt ja enorm, weil was wir dort auffahren werden in Köln, kameratechnisch, ja, produktionstechnisch, wer alles vor Ort ist, welche Experten, welche Kommentatoren, dass es tituliert wird als der Super Bowl des Handballs und wir dementsprechend auch die Messlatte dort sehr hochlegen wollen und werden. Darauf freue ich mich schon auch. Also, dass wir das wirklich tatsächlich jetzt mal nutzen als das Event des deutschen Handballs und da auch mal zeigen wollen, was alles geht und alles auffahren, was wir haben, das wird schon auch brutal.
Weißt du, wie viele Kameras wir haben werden?
Boah, lass mich jetzt nicht übertreiben, aber 20?
Was ist die Zahl im Sport? Die Zahl im Sport, das weißt du besser als ich, ist die 23 natürlich, MJ, und wir setzen noch eins drauf. 24.
Das wird ein 24, Brett. Das ist doch Kobe.
Richtig. 24. Hätte ich auch drauf kommen können, aber die 23 ist nun noch ein Tick ikonischer. Aber da hast du geil, natürlich recht. Mein Gott, ey, da werdet ihr Bilder sehen. Ich weiß das noch, beim Supercup, die fliegende Birdcam. Oh, ja, das wird einfach groß. Ich hab unglaublich Bock. Es könnte gerne morgen schon losgehen. Wir genulden uns noch ein paar Tage. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ich muss jetzt den Füchsen minimal die Daumen drücken, merke ich gerade, damit du nicht völlig schlecht gelaunt. Ich werde natürlich neutral wie immer sein. Ich mache eh das andere Halbfinale. Insofern ist alles gut. Melsung Flensburg. So, Kretsche, du hast eine Menge zu tun heute. Ich danke dir sehr für deine Zeit.
Aber es ist so schade, Herr Schmidt-Sommerfeld. Ich meine, gut, wir haben jetzt echt über viel geredet. Wir hätten über Eisenach reden müssen, BAC, eigentlich noch in unserem Format. Wir hätten eigentlich auch noch reden müssen mal über Gummersbach. Das nehmen wir uns seit Wochen vor, weil die so dermaßen abliefern und so dermaßen viel Stoff auch zum Reden bieten und wir das einfach auch mal wertschätzen sollten und respektieren müssen. Es gibt so viele Sachen eigentlich zu bereden, aber wir kommen nie dazu, weil es viel zu wenig Zeit ist, Herr Schmidt-Sommerfeld. Aber gut, wir müssen an dieser Stelle Prioritäten setzen. Wir dürfen unser Publikum auch nicht überfordern, obwohl Ihr Redeanteil natürlich auch relativ gering ist hier in diesem Format, Herr Schmidt-Sommerfeld.
Ich wollte
auch
gerade
das muss
sagen,
ich verändern.
Was soll ich denn noch machen? Ich versuche mir meine journalistischen Floskeln zu sparen. Und ich meine, wer hier nicht so lang Zeit hat, weil er einfach sehr teuer ist, wenn man ihn die Stunde bezahlt, das sollte auch klar sein, wenn man sich nochmal vor Augen führt.
Das muss ich aber auch mal ändern in meinem Leben. Ich muss mal nach Zeit bezahlt werden, nach investierter Zeit. Verdammte Scheiße. Das ist eine gute Idee, auf Sie mich darüber bringen.
Wir kümmern uns zusammen drum, dass es das Handball-Videospiel gibt. Das ist das Einzige, wo ich dich vielleicht unterstützen kann. Ich werde das mal versuchen, ob da irgendwas möglich ist. Das ist ja mein Genre als alter Zocker mit den Dingern in der Hand. So, Kretsche, wir sehen uns in Köln. Ich freue mich da sehr drauf. Das wird das großartigste Ding, was wir dieses Jahr zu bieten haben. 24 Kameras, es gibt Harzblut live aus der Halle mit uns vier. Das wird ein irres Ding. Ich wünsche dir eine schöne Woche und ich freue mich sehr auf Kölle am Freitag.
Herr Schmidt-Sommerfeld, wir sehen uns. Ich freue mich auch. Bis dahin habe ich noch eine Menge zu tun. Ruh du dich aus und komm gestärkt nach Köln. Ja?
Bis denn. Ciao.